SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, Anja Höfer ist am Mikrofon und es gibt ganz druckfrische Bücher in dieser Sendung. Alle, die wir vorstellen, erscheinen morgen und sie alle sind ziemlich gut. Dazu gibt's Musik von der amerikanischen Jazzsängerin Liz Wright und ihrem Album Grace.
The wind that shakes the barley, it will not shake me. The wind that shakes the barley, it will not shake me. The wind that shakes the barley won't shake me. Like my mama told me, this I know when I see.
Geister, Schatten und Dämonen bevölkern unsere Sendung heute. Seltsame Ungeheuer spuken durch den neuen Gedichtband von Marcel Bayer, dem Ghostbuster der deutschen Gegenwartslyrik. Dämonenräumdienst heißt der Band, unser SWR2-Buch der Woche. Außerdem heben wir ein Glas auf den großen Underground-Dichter Charles Bukowski, der heute vor 100 Jahren in Andernach geboren wurde und der nie ein Blatt vor den Mund nahm.
What was that, motherfucker?
Kein Blatt vor den Mund nimmt auch die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt. Wir stellen ihr literarisches Debüt Omama vor. Um das gab es schon vor Erscheinen viel Wirbel. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 Lesenswert Magazin.
And the rain that floods the valley, it will not drown. In the rain that floods the valley. Stoops a sparrow, it will not strike me. The hawk that stoops a sparrow will not strike me. The hawk that stoops a sparrow won't strike me. Like my grandma told me, this I know when I see.
Helmut Kohl sprach vom Mantel der Geschichte. Bei Marcel Bayer, Jahrgang 1965, heißt es in einem früheren Gedichtband, ich stehe da im Niki der Geschichte. Mit dem Niki-Pullover ist viel davon ausgedrückt, was Marcel Bayers Generation ausmacht. Er ist stark von der Popkultur geprägt und seine Plattensammlung ist legendär. Gleichzeitig schätzt der Büchner-Preisträger Bayer die hohen Formen des literarischen Sprechens. Unter anderem ist er auch geprägt von der Lyrik der großen Friederike Mayröcker. Das vermeintlich Niedrige wird in Bayers Texten oft in ungeahnte Höhen gehoben. In seinem neuen Gedichtband Dämonenräumdienst beschäftigt sich Bayer nicht nur mit merkwürdigen Untoten aus der Popkultur wie Rudolf Mooshammer und Hildegard Knef, sondern auch mit verletzlichen Figuren und schlimmen Ungeheuern der Kindheit. Carsten Otte, mein Kollege aus der SWR Literaturredaktion, findet, Dämonenräumdienst ist das SWR 2 Buch der Woche.
So leicht der Ton, so unheimlich die Dämonen schon in den ersten Gedichten. Kinderstimmen sind zu hören, Bambi tritt auf und der Dichter fühlt sich als Reh im Innendienst. Das lyrische Ich erkundet die eigene Vergangenheit und damit auch die Welt des Vaters, über den es heißt:
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich möchte keine einzige von innen sehen. Parterre steht man knöcheltief in Marzipan.
Es ist eine zähe und klebrige Masse der Erinnerung, durch die hier gewartet wird. Vom Knabenchor geht es zum Dentallabor und daheim, im Zitat ersten Stock, greift einem etwas in den Schritt. Marcel Bayer macht nicht den Fehler, die Zumutungen, Ungeheuerlichkeiten und Übergriffe in der Kindheit auszubuchstabieren. Mit wenigen Zeilen ist alles gesagt.
Geister sind das hier in deiner Bude, deren letzte Winkel die Chibo-Taschenlampe nicht erfasst.
Es gehörte immer schon zu den Stärken Marcel Bayers, mit Verweisen auf Popkultur und Konsumgüterwelt beengte Lebens- und Seelenräume abzustecken. Das dunkle Kinderzimmer wird als Blutbude bezeichnet. Etwas Freiheit und begrenztes Glück gibt es nur außerhalb. Das Gefühl aber, dass an jeder Ecke seltsame Figuren lauern, wird diese Dichterstimme, die an vielen Orten unterwegs ist, ein Leben lang nicht mehr los. Der merkwürdige und schon zu Lebzeiten untote Modeschöpfer Mooshammer trägt sein Hündchen Daisy durch München, in Zitat Köln, einer Stadt der Knochen und Kutten, mit Kopfsteinpflaster zum Schädelknacken, riecht und mieft es auf mal betörende und dann wieder ekelhafte Weise. Bei Marcel Beyer scheint das ganze Leben, wo auch immer es stattfindet, dem Tod nahe zu sein.
Die Tage gibt es, an denen man als Zombie durch die Szene wanken muss, über den Wertstoffhof am Rand der Stadt, bei 2 Grad Außentemperatur, mit Dunst im Blick und kaltem Staub.
Genau 40 Zeilen ist jedes Gedicht lang, in übersichtlichen 4er-Päckchen zusammengeschnürt. Der strenge Rahmen der 5 Zyklen im Dämonenräumdienst erinnert auf formaler Ebene an das Haus des Vaters, dem es zu entkommen gilt. Das Schreiben, das unterkühlt und lichterloh zugleich sein möchte, wird zur Fluchtbewegung, die doch immer wieder von der Kindheit eingeholt wird. Er schreibe diese Gedichte, Zitat, wie ein Kind, das heimlich tut und einfach froh ist, wenn niemand mit ihm schimpft, sagt die Autorenstimme, wobei diese Eigenanalyse natürlich auch eine gewisse Selbsttäuschung enthält, denn der Blick des Dichters ist auch in diesem Stück alles andere als kindlich. Es wäre interessant, mit dem Autor einmal darüber zu sprechen, inwieweit das lyrische Ich hier tatsächlich autobiografisch angelegt ist. Der Text aber hinterlässt vielmehr einen fast schon altmeisterlichen Eindruck. Manchmal ist es mühsam, dem Schriftsteller auf allen Poesie-Pirouetten in die Düsternis zu folgen. Einige Wortneuschöpfungen, manche Metaphern wirken auf routinierte Weise überambitioniert. Was Beyers sprachliche Such- und Fluchtbewegungen hingegen auszeichnet, ist eine ständige Reflexion über die lyrische Perspektive, die eben nicht naiv ist, in den besten Momenten aber eine Lust am Sprachspiel zeigt. Die Dämonen haben diesem Dichter den Schalk jedenfalls nicht austreiben können.
Irgendwer sollte endlich einmal Haar auf Gefahr reimen oder Gefahr auf ein keimiges Rattansofa und sei es auch nur, um den Klang in den Abgrund gleiten zu lassen.
Marcel Beyer sucht die Abgründe, die seelischen und sprachlichen. Er geht dabei ein hohes Risiko ein, wenn er beispielsweise mit Ginster, so der Titel eines Gedichts, Paul Celans Todesfuge reformuliert. Der Tod ist hier kein Meister aus Deutschland, sondern ein Arschloch aus Strehlen, der mit, Zitat, seiner schwarzen Zunge die Blüten des Ginsters berührt. Die Pflanze ist bekanntlich hochgiftig. Wenn Beyer sie nun in den Vorgärten des Dresdner Vorortes Strehlen üppig wachsen lässt und die Bildwelt der Todesfuge paraphrasiert, dann ist das auch als politischer Fingerzeig zu lesen. Hat der Autor in zahlreichen Interviews doch oft auf den wachsenden Alltagsrassismus in seiner Wahlheimat hingewiesen. Im Titelgedicht, das in der Mitte des Bandes platziert ist, lässt der Schriftsteller endlich den Dämonenräumdienst kommen, der auch nötig ist, um die vielen Untoten zu stellen, die in diesen Versen herumspuken. In gewisser Weise ist Marcel Beyer so etwas wie ein Geisterjäger der deutschsprachigen Lyrik, der weiß, dass die Ghostbusters der Poesie letzten Endes nicht erfolgreich sein können. Denn kaum ist ein Zombie erkannt, vielleicht sogar niedergestreckt, irren sensible Helden schon wieder in einem anderen Wald.
Carsten Otte über Dämonenräumdienst, neue Gedichte des Büchner-Preisträgers Marcel Beyer. Der Band erscheint morgen im Surkamp Verlag. Unser Buch der Woche stellen wir wie immer auch im Netz ausführlich vor unter swr2.de. Southern nights, have you ever felt a southern night? Free as a breeze, not to mention whistling tunes that you know and love so. Southern nights, just as good even when closed your eyes. I apologize to anyone who can say that he's found a better way. Just beauty lies. It goes running through your soul like the stories of old. Old man, he and his dog, they walk the old land. Every
slowly walked by, weeping willows would cry for joy.
Und jetzt geht es um Lisa Eckert. Die kannte man bislang vor allem von der Kabarettbühne.
Wissen Sie, mich fasziniert dieses Thema einfach. Also weniger die Allergien als die Frage, wer hat Allergien? Scheint schon irgendwie eine Klassenproblematik zu sein, oder? Ich habe noch niemals einen rechtsextremen Neonazi gesehen, der sich das kahle Haupt mit Allnatura Kokosöl zum Glänzen bringt und sich dann mit einem veganen Algenkuskus für die nächtliche Flüchtlingshetze rüstet. Ja? Das ist schon irgendwie faszinierend, oder? Also die Menschen mit der größten Intoleranz in der Gesellschaft haben aber die größte Toleranz in der Ernährung. Heißt, wir brauchen die Feindbilder einfach. Die einen nennen es Ausländer, die anderen Gluten. Aber
scharfe Satire, die nach allen Seiten austeilt. Dafür ist die in Leipzig lebende österreichische Kabarettistin Lisa Eckert bekannt. Jetzt gab es allerdings einigen Wirbel um sie. Für einen Auftritt in der WDR-Kabarettsendung Mitternachtsspitzen, der 2 Jahre her ist, wurde ihr unter anderem das Bedienen rassistischer und antisemitischer Klischees vorgeworfen. Beim Harbourfront Literaturfestival in Hamburg sollte sie als Nominierte für den Klaus-Michael-Kühne-Preis aus ihrem Debütroman Omama vorlesen. Sie wurde erst ein- und dann ausgeladen, weil die Veranstalter gewaltsame Proteste aus der autonomen Szene befürchteten. Inzwischen hat man den Veranstaltungsort geändert und Lisa Eckert wieder eingeladen. Nach so viel hin und her hat sie aber jetzt keine Lust mehr. Das alles passierte wohlgemerkt vor dem Erscheinen von Eckerts Debütroman Omama, den da noch kaum einer kennen konnte. Jetzt kommt er raus und Helen Roth sagt uns, ob er wirklich die ganze Aufregung wert ist.
Zünftig geht es in Lisa Eckerts Debütroman zu, zeitweise sogar brünftig. Das mag zuerst überraschen, beginnt ihr Roman doch 1945, als ganz Österreich von den Alliierten besetzt ist. In dem kleinen Dörfchen in der Obersteiermark geht's allerdings keinesfalls so grau und trostlos zu, wie man es in der jüngsten Nachkriegszeit erwarten würde. Ganz im Gegenteil, Eckert zeigt in den ersten beiden Teilen von Omama eine Provinz, die vom Krieg weitestgehend verschont wurde und dessen Schrecken den Einwohnern damit herzlich egal sind. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist ihre Oma Helga. Deren Erinnerung hat die Autorin, wie sie frei zugibt, à la Goethes Autobiografie Dichtung und Wahrheit hier und da eifrig ausgeschmückt. Das Schicksal meint es anfangs nicht allzu gut mit der noch naiven Helga. Um eine Schuld ihres nichtsnutzigen Vaters zu begleichen, soll sie den betagten Dorfwirt heiraten. Es kommt aber anders.
Nein, jetzt weiß sie gar nichts mehr. Wenn der Wirt schon eine Frau hat, wofür ist sie dann bitte da? Die werden ja wohl kein Rudelschmusen vorhaben. Wird sie die neue Dorfmatratze, weil die alte durchgelegen ist? Oder ist das alles nur ein perfider Racheplan? Wollen sie es ihrem Vater etwa auf diese Weise heimzahlen? Hat der Anwalt sich womöglich geirrt? Sind die Wilden mittlerweile beim Auge um Auge angekommen?
Die Wilden, das sind die Dorfbewohner. Eckert nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern lässt alte Stereotypen munter wieder aufleben. Da gäbe es den Dorfdeppen, die besagte Dorfmatratze, den Schönling und den Trinker. Über diese zerreißen sich die Dorfbewohner eindrücklich die Mäuler. Und das tun sie im breitesten österreichischen Dialekt. Nicht nur das bereitet einigen Spaß beim Lesen, auch Eckerts Spitzfindigkeiten über die Provinz, die durchaus gemein, dabei aber immer kabarettistisch entlarvend sind, lassen einem beim Lesen lachen. Hochkultur und Stammtischparolen treffen hier krachend aufeinander. Und natürlich bekommen auch die Städter ihr Fett weg.
In der Stadt gibt es vieles, was einem die Zeit versüßt. Die haben Theater, Museen, Casinos. Die haben es dort eh schon so gut. Und jetzt kriegen sie auch noch Flitscherl und Fernsehen. Somit haben sie alles, Empfang und Empfängnis. Die Dorfbewohner lässt man dumm aussterben. Da kennen die Städter nichts. Die sehen die Leute vom Land nicht als ihre Landsleute an. Da ist ihnen sogar der Ausländer lieber, der aus einem fremden Land kommt. Den kann man eher zivilisieren als einen Inländer vom Land.
In Textpassagen wie diesen zeigt Eckert, dass es ihr nicht reicht, den spitzen Finger in die Wunde zu legen. Oh nein, genüsslich möchte man schon sagen, poolt sie darin herum und freut sich diebisch, wenn es eine schöne Sauerei der Entrüstung gibt. Im dritten Teil wird's dann etwas versöhnlicher. Könnte man meinen, denn Eckert reiht hier hübsch drapierte Anekdoten aus dem gemeinsamen Leben mit ihrer Großmama aneinander. Dabei wird Helga aber nicht zur Heiligen stilisiert. 1989 hat sie sich als Schmugglerin hervorgetan. Danach ging sie hausieren und später schnüffelte sie dann beim Putzen die Häuser der Nachbarschaft aus. Im fortgeschrittenen Alter geht's dann mit der Enkelin auf Kreuzfahrt. Dort umgarnen beide unverhohlen ein und denselben Offizier.
Großmutter scheucht mich von meinem Platz auf und erneut in den Schatten der Säule. Sie stößt ein Stöhnen der Befriedigung aus. Kurz darauf buhlt sie, was das Zeug hält. Sie nickt, neckt und zwinkert. Meine Güte, jetzt winkt er sogar. Ich muss eingreifen, ehe man Großmutter interniert.
Soweit kommt es nicht. Aber so viel sei verraten, die Großmutter ist durchaus wehrhaft. Auch wenn man es ihr nicht unbedingt ansieht.
Lustig, lustig, tralalala. So lieb ist sie, die Omama. Sie sehen nur den Obersalzberg, Friede, Freude, Palatschinken. Auch Sie, mein objektiver Leser, glauben gewiss, ich sei ein kaltherziges Scheusal. Das mag schon sein. Doch von wem hätte ich es wohl?
Eckart hat einen nicht nur sprachlich anspruchsvollen Roman über Menschliches, allzu Menschliches vorgelegt. Dabei legt sie gewohnt sarkastisch keinen Wert auf Political Correctness. Freimütig greift sie in die Klischeekiste, wenn sie etwa über die Russen, die Juden oder die Deutschen referiert. Jedoch hat das herzlich wenig mit Antisemitismus und Rassismus zu tun. Vielmehr entlarvt sie damit gängige Vorurteile, die noch immer in uns gären. Für zarte Gemüter ist der Roman daher eher nichts. Ein Fall für die Zensur, aber umso weniger. Denn Leserinnen und Leser, die eine gehörige Portion Satire vertragen und Lust daran haben, sich mit den eigenen Abgründen zu beschäftigen, finden in Eckarts Omama ein wahres Lesevergnügen. Gerade weil ihnen hier und da das Lachen im Halse stecken bleiben wird.
Das Buch für Freunde der derben Satire Omama von Lisa Eckart erscheint bei Zollnay. Helen Roth hat es vorgestellt.
Swim through my veins, drown me in your rain. My desire carries no shame. My will.
Ich schreibe einfach die Scheiße um mich herum. Das ist meine Kunst, hat Charles Bukowski mal gesagt. Und seine Geschichten, die handeln von Underdogs, von Trinkern und Spielern in zwielichtigen Bars und billigen Absteigen. Er ist sowas wie der Übervater der Underground-Literatur. Was viele nicht wissen, Charles Bukowski, der selbsternannte Dirty Old Man der amerikanischen Literatur, hat deutsche Wurzeln. Als Heinrich Karl Bukowski wurde er heute, vor 100 Jahren, am 16. August 1920 in Andernach geboren, als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen. Er starb 1994. Mein Kollege Alexander Wasner hat sich intensiv mit Charles Bukowski befasst und zum 100. einen sehr schönen Film über ihn gemacht, der etwas andere Andernacher, gerade zu sehen in der SWR-Mediathek. Alexander, heute würde man Bukowski ja einen alten weißen Mann nennen. Wie viel ist eigentlich dran an dem Klischee vom ewigen Säufer und Weiberhelden?
Naja, zuerst mal würde man ihn, glaube ich, einen sehr altweißen Mann nennen, wenn er mit 100 noch leben würde, was bei seinem Lebenswandel völlig unmöglich war. Ewiger Säufer und Weiberheld, ja, er hat damit gespielt, er hat sich ein bisschen dahinter versteckt. Eigentlich gibt's auch Menschen, die nennen ihn einfach den Totalaußenseiter oder sowas, geben ihm sowas Eremitenähnliches. Er war ein Philosoph und als solcher hat er sich einfach an Orte begeben, an denen man Philosophen sonst selten begegnet.
Jetzt zu Bukowskis 100. erscheint eine neu überarbeitete Biografie im Augsburger Maro Verlag. Der macht sich ja überhaupt sehr um Bukowski verdient. Erfährt man da auch Neues über ihn?
Man muss zum Maho Verlag auch gerade noch sagen, das ist wirklich der Bukowski Verlag schlechthin in Deutschland. Vielleicht sogar ein bisschen weltweit, denn in Deutschland begann der große Bukowski-Boom in den 70er Jahren, unter anderem durch die Veröffentlichungen im Maho Verlag und im 2001 Verlag. Benno Käsmeier, der Verleger des Maho Verlags, hat Charles Bukowski ins Herz geschlossen und deswegen auch in den 90er Jahren Nili Tscherkowskis Biografie, das Leben des Charles Bukowski, herausgegeben. Jetzt wird das Ganze zum Jubiläum neu aufbereitet. Das ist noch nicht erschienen, das hat sich ein bisschen verzögert. Aber es ist eine sehr lesenswerte Biografie, denn durch unzählige Besuche und Kräche und Beziehungsabbrüche hat Nili Tscherkowski, glaube ich, eine gewisse Nähe zu Bukowski hinbekommen und deswegen eine wirklich treffende Lebensbeschreibung geliefert. Und da werden jetzt einige Anekdoten noch zusätzlich reingemacht in die neue Biografie. Ich glaube, es lohnt sich für Bukowskianer und für alle anderen lohnt es sich überhaupt, um sich Bukowski mal zu nähern.
Er ist am 16. August 1920 in Andernach am Rhein zur Welt gekommen. Was weiß man denn über die Eltern? Amerikanischer Vater, deutsche Mutter?
Ja, 1920, das vergisst man oft, war ja schon mal eine amerikanische Besatzungsmacht in Deutschland. Und einer von denen, eben Sergeant Bukowski, war als amerikanischer Besatzer in Andernach und lernte dort Katharine Fett kennen. Und die war Näherin bei den amerikanischen Soldaten und hat ihm vor die Füße gespuckt. Und dann hat er sich sofort augenblicklich in sie verliebt. Die Frau hat ihm vorgeworfen, dass die Amerikaner immer zu viel Schweinefleisch wegwerfen. Sergeant Bukowski hat gesagt, okay, die Frau lieb ich, hat ihr ein halbes Schwein gebracht und daraufhin haben sie geheiratet und 10 Monate später war Bukowski auf der Welt. Das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Anekdote. Das Spannende ist, dass Charles Bukowskis Vater und Katharine Fetts Bruder, die waren beide Soldaten, preußischer Soldat und amerikanischer Soldat, und die waren sich viel näher in der Art, wie sie miteinander umgegangen sind, als man das von Kriegsgegnern erwarten kann. Und die haben beide sehr lieblos ihr Leben gelebt und ihre Kinder erzogen. Und das war natürlich dann für Bukowski eine lebenslange Katastrophe gewesen, weil sein Vater ihn geprügelt hat und ihn schlecht geredet hat und ihn niedergemacht hat, wo es nur ging. Bukowski war dann rechtschaffen froh, als sein Vater gestorben ist.
Ja, unter diesem Vater hat er sehr gelitten, oder? Hat er auch darüber geschrieben?
Er hat darüber auch geschrieben, in dem, wie ich finde, besten Buch, das er geschrieben hat, nämlich Das Schlimmste kommt noch, Fast eine Jugend. Das ist eine Jugendbiografie, die ein wirklich großer Künstlerroman ist.
Bukowski war erst 3 Jahre alt, als die Familie dann in die USA gegangen ist. Wie war denn seine Beziehung zu Deutschland später?
Also er hat 1978 hat er eine Lesung in der Hamburger Markthalle gegeben. Die hat er überschrieben mit dem Satz It's good to be back. Also er empfand Deutschland als Rückkehr. In Deutschland saßen damals seine größten Fans. Lange bevor in Amerika der Durchbruch gelungen war, war er in Deutschland schon gelungen. Er galt halt hier schon immer so als jemand, der sowas authentisch Ehrliches, Bodenständiges mit sich bringt. Und er hat, glaube ich, dieses Deutsche in Amerika sofort abgelegt. Seine Mutter hat nur Englisch mit ihm gesprochen. Trotzdem hat sich das schnell rumgesprochen. Das ist ein Deutscher. Dadurch auch war er zum Außenseiter geworden. Also genau so, wie er es auch seine Akne, seinen dauernden Job, seinen Rebellentum und so weiter. Irgendwo steckt in diesem Kern auch drin, dass er als Deutscher in Amerika in den 20er Jahren ein totaler Außenseiter war.
Und ist er so zu diesem großen Underground-Helden dann geworden als Außenseiter? Was war das Neue und das Revolutionäre an seinen Texten?
Also man muss zuerst mal sagen, dass das ein Teig war, der lange gegangen ist. Also er hat 1920 geboren und wirklich geschrieben, Durchbruch hatte er erst jenseits seines 50. Geburtstags. In der Zwischenzeit hat er unzählige Jobs hingeschmissen, unzählig viele Prügeleien, Beziehungen, sonst irgendwas, Besäufnisse hinter sich gebracht. Und dann kam daraus dieses Ding, dass er auf einmal gesagt hat, so, ich schreibe den ganzen Kram um mich rum jetzt einfach mal auf. Er war natürlich in Wirklichkeit total geschult. Also seine Lektüreliste, die er da abarbeitet in Das Schlimmste kommt noch, die ist sehr beachtlich, von den Russen bis zur amerikanischen Underground-Literatur. Der kannte einfach alles und hat dann da aber sein eigenes Umfeld reingebaut und das dann auch noch mit dem Willen, dem einen möglichst derben und authentischen Anstrich zu geben. Und das ist immer so ein bisschen wie eine Verkleidung unter dieser ganzen Bildung, unter der die ganze Bildung dann trotzdem transportiert werden kann. man merkt bei ihm immer, wie viel Respekt er vor seinem Umfeld hat, vor diesen ganzen Verlorenen, die er schildert, vor den Huren, vor den Mitsäufern und so weiter, wie er sie an irgendeinem Punkt ihrer Menschlichkeit dann wieder sehr ernst nimmt, obwohl er die ganze Zeit nur sagt, ach, ich betrüge die, ich instrumentalisiere die. Also ich glaube, dass seine Art, mit den Abgehängten umzugehen, den Abgehängten ein Forum zu geben, eine Möglichkeit zu geben, ein souveränes Leben zu führen, dass die natürlich was ganz anderes ist als die Art von Donald Trump, der sich an dieselbe Klientel in irgendeiner Weise richtet und der so ein ganz natürlich eigentlich instrumentelles Verhältnis zu seinen potenziellen Wählern hat, von denen er nur eins will, nämlich ihre Stimme. Bukowski gibt ihnen eine Stimme, Donald Trump nimmt ihnen die Stimme ab. Vielleicht so rum.
Was sollte man denn auf jeden Fall von Bukowski gelesen haben?
Ganz eindeutig natürlich, Das Schlimmste kommt noch, Fast eine Jugend. Das ist ein großer Künstlerroman. Bukowski die ganze Zeit vorm Scheitern und trotzdem irgendwie am Ende entsteht daraus dieser Schriftsteller, der sich dann auch wirklich anfängt ernst zu nehmen, der seine ersten Gedichte unterbringt. Viele von den Gedichten, große Liebesgedichte hat er geschrieben. Da gibt es ganz viele, ganz wunderschöne, wirklich rührende, respektvolle Liebesgedichte, lustige Katzengedichte, Erzählungen, die da drin auftauchen. Man kann auch das erste Gedichtbuch von ihm, Gedichte, die einer schrieb, bevor er im 8. Stockwerk aus dem Fenster sprang, auch heute noch wunderbar lesen. Vieles ist neu übersetzt, man muss aber trotzdem immer noch sagen, auch die frühen Sachen, die Karl Weißner übersetzt hat, lohnen sich immer noch zu lesen.
Vielen Dank. Mein Kollege Alexander Wasner war das zum heutigen 100. Geburtstag von Charles Bukowski. Alexander Wasners sehr sehenswerten Film über den etwas anderen Andernacher kann man sich in der SWR-Mediathek anschauen. Und hier kommt Tom Waits mit einem von Charles Bukowski inspirierten Song, Frank's Wild Years.
Frank settled down out in the valley, and he hung his wild years on a nail that he drove through his wife's forehead. He sold used office furniture out there on San Fernando Road and assumed a $30,000 loan at 15.25% and put a down payment on a little two-bedroom place. His wife was a spent piece of used jet trash, made good Bloody Marys, kept her mouth shut most of the time, had a little chihuahua named Carlos that had some kind of skin disease and was totally blind. They had a thoroughly modern kitchen, self-cleaning oven, the whole bit. Frank drove a little sedan. They were so happy. One night, Frank was on his way home from work. He stopped at the liquor store, picked up a couple of Mickey's Big Mouths, drank them in the car on the way to the Shell station. He got a gallon of gas and a can. Drove home, doused everything in the house, torched it. Parked across the street laughing, watching it burn, all Halloween orange and chimney red. And Frank put on a top 40 station, got on the Hollywood freeway and headed north. Never could stand that dog.
Ist noch nicht mal 30 Jahre alt und wird schon als J.D. Salinger der Snapchat-Generation gefeiert. Sally Rooney ist ein literarischer Superstar. Und genauso wie der Fänger im Roggen-Autor schreibt sie Bücher, die das Lebensgefühl der jungen Generation einfangen. Ihr Debüt Gespräche mit Freunden, das wurde frenetisch gefeiert. Jetzt hat sie mit Normale Menschen nachgelegt. Es ist die Geschichte einer ersten Liebe. Aber das Buch ist weit weg von jedem Herzschmerz-Kitsch. Es blickt auch direkt in die Köpfe und Herzen der sogenannten Millennials, also der Generation, die um die Jahrtausendwende geboren wurde. Theresa Hübner gehört eigentlich nicht mehr zu dieser Generation. Sally Rooneys Buch hat sie trotzdem gern gelesen.
So long, Marianne. Mach's gut, singt Leonard Cohen. Und dass die Protagonistin in Sally Rooneys Roman Normale Menschen auch Marianne heißt, ist, wer weiß, vielleicht ja kein Zufall. Denn in Lied wie Buch geht es um eine wunderschöne, aber komplizierte junge Liebe mit Höhen und Tiefen. Das Buch beginnt im Januar 2011 in der fiktiven Kleinstadt Carrickalee im Nordwesten Irlands. Marianne und Connell, beide Teenager, haben ein ungewöhnliches Verhältnis. Sie schlafen miteinander, regelmäßig und leidenschaftlich und heimlich.
In der Schule tun er und Marianne so, als würden sie sich nicht kennen. Alle wissen, dass Marianne in der weißen Villa mit der Auffahrt wohnt und dass Connells Mutter Putzfrau ist. Aber niemand weiß etwas über die besondere Beziehung dieser Fakten.
Connell und Marianne sind, und das ist die erste große Stärke dieses Buches, extrem vielschichtige Charaktere. Connell ist beliebt, hängt mit den coolen Schülern herum, ist sportlich, aber nicht auf die abgedroschene Highschool-Football-Art amerikanischer Popcornstreifen. Er interessiert sich auch für Literatur und Kunst, ist feinfühlig, aber er hat Angst, diese Seite öffentlich zu zeigen. Marianne dagegen ist anfangs die typische Außenseiterin, klug, eigensinnig und auf den ersten Blick so frei, wie Connell es gerne wäre.
In der Schule trägt sie offene Verachtung für die anderen zur Schau. Sie hat keine Freunde und verbringt ihre Mittagspausen allein mit Lesen. Es graut ihm davor, mit ihr allein zu sein. Aber er ertappt sich auch dabei, wie er sich ausmalt, er würde etwas zu ihr sagen, das sie beeindruckt.
Das Buch verfolgt die beiden über rund 4 Jahre, von der Oberstufe bis zur Universität. Über diese Zeitspanne hinweg gibt Sally Rooney ihren beiden Liebenden Raum, sich zu entwickeln, und seziert fein säuberlich die fast magische Anziehungskraft zwischen ihnen. Wobei magisch eigentlich falsch ist, denn, und das ist das zweite Geheimnis dieses hochgelobten Romans, Marianne und Connell sind die titelgebenden normalen Menschen, nicht fehlerfrei. Man kann sich gut mit ihnen identifizieren.
»Ich mag dich so gern«, sagte Marianne. Connell spürte, wie ihn ein genussvoller Kummer überkam, der ihn fast zu Tränen rührte. Momente emotionalen Schmerzes kündigten sich so an, bedeutungslos oder zumindest unlesbar. Marianne führte ein radikal freies Leben, das wusste er. Ihn hielten verschiedene Erwägungen gefangen. Es kümmerte ihn, was man über ihn dachte.
An der Universität blüht die frühere Außenseiterin Marianne auf, findet Freunde und Anerkennung und Connell ist plötzlich der, der nicht richtig ankommt. Aber Sally Rooney hat nicht nur einen anrührenden Liebesroman geschrieben. Es geht auch um Klassenunterschiede, um Rollenklischees und um digitale Kommunikation, um die Schwierigkeit, zu sich selbst zu finden in unserer komplexen Gegenwart und immer wieder auch um das Thema Depressionen und Selbstzweifel und den Versuch, diese zu überwinden.
We met when we were almost young. Deep in the green light.
Marianne und Connell driften auseinander und finden sich wieder. Sie brechen sich das Herz und geben sich doch so viel Liebe. Und dazwischen passiert kaum etwas. Der Plot hat nur wenige Wendungen und schon gar keine Überraschungen. Aber das macht nichts, denn auch das gehört zum Geheimnis dieses Buches. Es geht nicht um das Was, sondern um das Wie. Sally Rooney beschreibt die Magnetfelder zwischen Connell und Marianne unglaublich bildstark und doch so unangestrengt.
Sie sehen sich an. Ihr Gesicht ist etwas gerötet und ihr Lippenstift ist an der Unterlippe ein klein wenig verschmiert. Ihr Blick verunsichert ihn, wie früher, so als würde man in den Spiegel schauen und etwas sehen, das keine Geheimnisse vor einem hat.
Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again.
Marianne hat ihn seit Mai nicht mehr gesehen. Er sagte, er wolle sich mit anderen treffen und sie sagte, okay. Weil sie nie richtig seine Freundin war, ist sie jetzt nicht mal seine Ex-Freundin. Sie ist nichts.
Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Der Guardian nannte normale Menschen schon kurz nach Erscheinen einen Klassiker und das könnte sogar stimmen. Das Buch könnte zum Klassiker der Literatur über die sogenannten Millennials werden, also der um die Jahrtausendwende Geborenen.
Love.
Leonard Cohens Song auch gibt es in Sally Rooneys Normale Menschen kein klassisches Happy End, egal wie sehr man beim Lesen darauf hofft. Was es dafür aber gibt, ist die ganze Bandbreite aus Hingabe und Nähe und Verzweiflung, die zu einer ersten großen Liebe einfach dazugehört. Zwei vollkommen Liebende in einer unvollkommenen Welt.
Normale Menschen heißt der Roman von Sally Rooney, inzwischen auch erfolgreich von der BBC verfilmt. Jetzt erscheint er in der deutschen Übersetzung von Zoe Beck bei Luchterhand. Und vorgestellt hat ihn Theresa Hübner.
In the time of my confession, in the hour of my deepest need, when the pool of tears beneath my feet floods every newborn seed, there's a dying voice within me reaching out somewhere, toiling in the danger and the morrows of despair.
Autosoziobiografien. So nennt die Französin Annie Ernaux die ganz besondere Art von Literatur, mit der sie in Frankreich schon lange sehr erfolgreich ist. Ihr großes Thema ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. Nicht als egozentrische Nabelschau, sondern als soziale Geschichte, erzählt in einer nüchternen, distanzierten Sprache. Und da umkreist sie in ihren Büchern immer wieder die Frage, wie sie, eine klassische Bildungsaufsteigerin, von ihrer Herkunft aus einfachen Verhältnissen geprägt wurde. Autofiktion mit Klassenbewusstsein sozusagen. Der Sokamp Verlag bringt die Werke von Annie Ernaux seit einigen Jahren nach und nach in deutscher Übersetzung raus. Jetzt erscheint Die Scham. Da seziert sie dieses sehr unangenehme und besonders hartnäckige Gefühl, das sie selbst seit der eigenen Kindheit nur zu gut kennt. Katrin Hondel stellt das Buch vor.
Die Scham ist ein schmerzhaftes Gefühl, totale Entblößung, tiefe Erschütterung. Die Alltagssprache der Scham macht es deutlich, wenn wir uns bis auf die Knochen blamieren, das Gesicht verlieren oder im Boden versinken wollen. Das Schlimmste an der Scham aber sei, schreibt Annie Ernaux, dass man glaubt, man wäre die Einzige, die so empfindet. Die Scham, im französischen Original 1997 erschienen, steht in einer Reihe von Büchern, in denen Annie Ernaux als Ethnologin ihrer selbst die eigene Biografie literarisch unter die Lupe nimmt und die sozialen Bedingungen ihres Lebens erforscht. Ihre Herkunft aus sogenannten einfachen Verhältnissen, das Geprägtsein davon und die gleichzeitige Entfremdung der Bildungsaufsteigerin von diesen Wurzeln. Mit dem Buch Die Scham geht Annie Ernaux noch einen Schritt weiter. Die Scham geht unter die Haut. Ausgangspunkt ist, wie bei dem einige Jahre später erschienenen Buch Erinnerung eines Mädchens, ein Ereignis, über das die Autorin lange Zeit mit niemandem sprechen, über das sie auch nicht schreiben konnte.
Ich schreibe die Szene zum ersten Mal auf. Bisher schien mir das unmöglich, selbst in meinem Tagebuch. Als wäre es etwas Verbotenes, wofür man bestraft wird. Vielleicht, indem man nie wieder schreiben kann.
Die unfassbare Szene geschah am 15. Juni 1952, ein Sonntag. Annie Ernaux ist 12 und erlebt, wie ein Streit zwischen den Eltern in massive Gewalt ausartet, wie der Vater die Mutter umbringen will und wie danach alle so tun, als sei nichts geschehen.
Meine Mutter murmelte, komm, es ist vorbei. Hinterher machten wir zu dritt eine Radtour aufs Land. Nach unserer Rückkehr öffneten meine Eltern wie jeden Sonntagabend die Kneipe. Wir haben nie wieder über den Vorfall gesprochen.
Fast 50 Jahre später erforscht Annie Ernaux den wortlosen Schrecken dieses Junisonntags und die Umstände, in denen es zu dem Vorfall gekommen war. Psychoanalytische oder familienpsychologische Erklärungen interessieren sie dabei nicht. Auf ihre bewährte, ureigene Art seziert sie den Wendepunkt in ihrem Leben literarisch-soziologisch. Sie taucht ein in das Jahr 1952 in Yvetot, der normannischen Kleinstadt ihrer Kindheit, beschreibt die Villen des Zentrums und die Arbeiterviertel am Rand, soziale und sprachliche Unterschiede. Sie liest Zeitungen von damals und betrachtet Familienfotos, auf denen man gekleidet ist wie feine Leute, aber den Mund geschlossen hält wegen der schlechten Zähne. Sie erinnert sich an einen durchritualisierten Alltag, in dem es für Gefühle kaum Worte gibt, und blättert im Messbuch der Schülerin einer katholischen Privatschule, die sie damals war.
Einzelne Wörter, die ständig auftauchen, sind mir nach wie vor ein Rätsel. Offertorium, Graduale, Traktus. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals versucht hätte, sie zu verstehen. Genauso wie die Fotos der Beweis für meinen Körper von 52 sind, ist das Messbuch, dessen Aufbewahrung über alle Umzüge hinweg nicht unbedeutend ist, der unwiderlegbare materielle Beweis für die religiöse Welt, die einmal meine war, die ich aber nicht mehr nachempfinden kann.
Ähnlich wie in den Büchern davor und danach thematisiert Annie Ernaux in Die Scham die besondere Distanz zwischen ihr, der gerade Schreibenden, und dem Mädchen des Jahres 1952. In einer nüchternen Sprache tastet sie sich heran an das beharrliche Gefühl der Scham, das mit der häuslichen Gewaltszene an jenem Junisonntag in ihr Leben eingezogen war.
Wir gehörten nicht länger zu den anständigen Leuten, die nicht trinken, sich nicht prügeln, sich ordentlich kleiden, wenn sie in die Stadt gehen. Ich war nicht mehr wie die anderen Mädchen in meiner Klasse. Ich hatte gesehen, was ich nicht hätte sehen sollen. Ich wusste etwas, was mich auf unsagbare Weise in das Lager derjenigen einordnete, deren Gewalttätigkeit, Alkoholismus und geistige Verwirrung den Stoff für Erzählungen lieferten, die mit »Sowas ist wirklich traurig mit anzusehen«, endeten. Von jetzt an lebte ich in der Scham.
Die Scham ist ein ernstes Buch über ein ernstes Thema. Und doch lassen die einzigartige, distanzierte Haltung und Sprache von Annie Ernaux immer wieder auch subtilen, trockenen Humor aufblitzen. So heißt es über Mademoiselle L., eine Lehrerin an der katholischen Privatschule.
»Eines Tages tadelte sie die Form meines M., dessen Anschwung ich nach innen einrolle wie einen Elefantenrüssel und sagte hämisch, das sieht anzüglich aus. Ich errötete wortlos. Ich wusste genau, was sie damit meinte und sie wusste, dass ich es wusste. Ihr M sieht aus wie ein männliches Glied. Im Sommer schickte ich ihr eine Postkarte aus Lourdes.
Die katholische Mademoiselle spielt letztlich nur eine Nebenrolle in der großen, erschütternden Schamgeschichte von Annie Ernaux. Denn die Scham, um die es geht, ist nicht einfach nur ein peinliches Gefühl, das vorübergeht. Und sie ist auch nicht beschränkt auf die Last der katholischen Sexualmoral oder die Enge der französischen Nachkriegsklassengesellschaft. Die Scham ist ein quälendes Gefühl der Unwürdigkeit und Unterlegenheit. Etwas, das dem Ideal der Chancengleichheit in einer demokratischen, liberalen Gesellschaft zutiefst widerspricht und im Verborgenen rumort. Im Leben vieler Menschen, auch in Deutschland, wo es erstaunlicherweise bislang keine Literatur gibt, die diese unangenehme Wahrheit so berührend und nüchtern, so klug und klar benennt wie Annie Ernaux.
Nichts kann ungeschehen machen, dass ich diese Schwere, diese Erfahrung der Nichtung empfunden habe. Die Scham ist die letzte Wahrheit.
Katrin Hondl über Die Scham von Annie Ernaux, aus dem Französischen übersetzt von Sonja Fink, erscheint morgen im Surkamp Verlag. It was not my bed to make, but it might have been my soul to take. I paid dearly for my mistake. It was not my bed to make, and it was not in the way I moved, or everything I tried to prove to you. Grace, trying to be stronger.
help me find my way to grace.
Das Drama der Familie, das beschäftige jüdische Autoren schon immer auf obsessive Weise, meinte der Schriftsteller David Grossmann mal in einem Interview. Was passiert mit der Familie als Blase des zarten, intimen, geschützten, wenn sie der Strahlung der Gewalt ausgesetzt wird? Genau darum geht es in seinem neuen Roman, Was Nina wusste. Das Buch erzählt eine verhängnisvolle, von der Politik torpedierte Familiengeschichte über mehrere Generationen. Wolfgang Schneider stellt es vor.
Guli Otok, so heißt eine kleine, kahle, kroatische Insel zwischen den Urlaubsparadiesen Krk und Rab. Es ist ein unheimlicher, historisch belasteter Ort, eine lange verschwiegene Stätte des Schreckens. Es war die Gefängnisinsel, wo das Tito-Regime seit den 50er Jahren politische Gegner internierte, folterte, ermordete. Von der mysteriösen Insel bezieht der Roman »Was Nina wusste« die dunkle Energie, die eine Familiengeschichte über mehrere Generationen verstrahlt. Es geht um eine sehr große Liebe in Zeiten des Stalinismus. Eine Liebe, die zugleich ethnische Schranken und soziale Vorurteile überschreitet. Die 1918 geborene kroatische Jüdin Vera und der Serbe Miloš lieben einander auf eine Weise, die erst die Ablehnung ihrer Eltern überwindet, dann den Holocaust und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs überdauert, der in Jugoslawien zugleich in einen Bürgerkrieg voller Exzesse ausartete, um schließlich unter dem Terror des Tito-Regimes ins Tragische zu münden. Miloš, ein verdienter Offizier des Partisanenkriegs, gerät nach dem Bruch zwischen Tito und Stalin in die Schusslinie des Regimes. Der Kämpfer für die kommunistische Sache, dessen Idealismus bereits gebrochen ist, sieht sich zum Verräter gestempelt. Er ist dem Verfolgungsdruck nicht gewachsen und begeht 1951 in der Zelle Selbstmord. Daraufhin wird seine Frau Vera, deren Eltern bereits in Auschwitz ermordet wurden, vor eine perfide Entscheidung gestellt. Sie könne als Witwe mit der Pension ihres verstorbenen Mannes weiterleben. Sie müsse allerdings mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass der bisher hochrespektierte Miloš mit Moskau im Bunde gewesen sei. Andernfalls werde sie zur Zwangsarbeit auf Guli Otok verurteilt und Nina, ihre 6-jährige Tochter, werde nicht nur den Vater, sondern auch die Mutter verlieren. Vera entscheidet sich gegen den Überlebens- und Mutterinstinkt. Alles andere wäre für sie ein unerträglicher Verrat an ihrer Liebe zu Miloš.
Schau her, Gili, ich hätte Ihnen sogar unterschrieben, dass ich bin Stalinistin oder Satan höchstpersönlich, aber nie im Leben, dass Miloš gewesen ist Stalinist und Volksfeind. Das nicht, nie und nimmer. Lass mich das verstehen. Weil du nicht bereit warst zu sagen, dass Miloš ein Verräter ist, nur deshalb haben sie dich nach Guli Otok geschickt? Ja.
Mehrere Jahre erleidet Vera den Horror von Guli Otok. Monatelang muss sie Tag für Tag fast bewegungslos auf der felsigen Kuppe der Insel in der sengenden Sonne stehen, um einem Pflanzensetzling Schatten zu spenden. Eine dort übliche Form der Folter. Jahrzehnte später lebt Vera in Israel. Nach einer zweiten Ehe ist sie längst Großmutter. Zu ihrem 90. Geburtstag kommt die Familie zusammen und die verdrängten Konflikte entladen sich. Nina, inzwischen selbst an der Schwelle zum Alter stehend und am Beginn einer Demenzkrankheit, hatte wie in einem unseligen Wiederholungszwang bald nach der Geburt ihrer Tochter Gili ihre eigene Familie verlassen und damit Gili ähnlich verraten wie einst Vera sie selbst. Gili, die Enkelin, ist die Erzählerin des Romans. Sie ist inzwischen knapp 40 Jahre alt und arbeitet als Filmemacherin. Und sie beschließt nun im Jahr 2008, einen Film in eigener Sache zu drehen. Mit der Mutter und Großmutter will sie den Ort des Familienverhängnisses endlich gemeinsam aufsuchen. Die Reise nach Guli Otok schildert der Roman in der zweiten Hälfte und blättert dabei Stück um Stück die Szenen der Vergangenheit auf.
Während der Überfahrt standen wir die meiste Zeit vorne am Bug. Wir schwankten mit dem Boot, Wind und Meerwasser peitschten uns ins Gesicht, die Luft stank nach totem Fisch. Der Bootsbesitzer schimpfte, die Bura, der starke Nordwind, ziehe schon auf. Die Polizei sei bereits dabei, Straßen zu sperren, denn dieser Wind werfe auch Autos um. Dann sah ich scherenschnittartig im Nebel die Insel und bekam weiche Knie.
David Grossmann hat mit diesem Roman mehr im Sinn, als Liebe und Politik theatralisch kollidieren zu lassen und von den Schrecken eines außerhalb Kroatiens wenig bekannten Lagers zu erzählen. Es geht dem israelischen Schriftsteller um die familiären Nachwirkungen der Traumata über mehrere Generationen. Auch hierzulande sind solche lange kaum beachteten Spätfolgen historischer Katastrophen seit einigen Jahren ein großes Thema. Bücher zum Thema Kriegskinder und Kriegsenkel etwa finden viel Beachtung. Vera, Nina und Gili, die drei Protagonistinnen des Romans, sind in ihre je eigene psychische Problematik verstrickt. Aber es wird deutlich, dass alles mit Veras fataler Entscheidung den Anfang genommen hat. Nina kann sich nach ihrer beschädigten Kindheit nicht lieben lassen, auch wenn ihr Partner Raphael das mit geradezu unerschöpflicher Zuwendung versucht. Sie steigert sich in die Rolle der Ungeliebten, Weggeworfenen hinein, was sich unter anderem in einer selbstschädigenden Form von Opfersexualität äußert. Sie lässt sich beschlafen von zahllosen beliebigen Männern. Gili wiederum hat einen Selbstmordversuch nur knapp überlebt. Auch sie kämpft immer noch mit dem Gefühl, dass sie eine Abgetriebene und Unerwünschte ist, weil ihre Mutter sie als kleines Kind ebenfalls im Stich gelassen hat. Leider führt die umständliche Konstruktion des Romans dazu, dass die so brisante wie facettenreiche Geschichte zunächst wenig Zugkraft entwickelt. Anfangs spielt die Handlung in Israel und tastet sich langsam an die Figuren heran. Es ist, als würden wir uns in einer fremden, anstrengenden, komplizierten Familie befinden, deren Gespräche voller bedeutungsvoller Gebärden wir nur halb begreifen und zugleich nicht wissen, warum wir sie eigentlich ganz begreifen sollten. Die aufwendige Verschachtelung der Zeitebenen legitimiert sich erst später. Das Vorbild für die Vera-Figur ist Eva Nahir Panic, die viel beigetragen hat zur Aufklärung über Guli Otok. Man sollte sich, begleitend zur Lektüre des Romans auf YouTube, die sechsteilige Dokumentation Eva ansehen, die für Grossmann, neben den Gesprächen mit Eva Nahir Panic selbst, die wichtigste Quelle für den Roman gewesen ist. Dort erlebt man auf beeindruckende Weise die agil, gewitzt und liebenswürdig, aber auch sehr eigensinnig wirkende alte Frau. Je mehr man sich in diesen Roman versenkt, desto mehr psychologische Finessen offenbart er. Und desto gewichtiger erscheint sein zentrales moralphilosophisches Dilemma. Vera ist begabt zur Liebe, aber nicht zur Lüge. Mit ihrem Pathos der Wahrheit um jeden Preis beschädigt sie ihre Familie für Jahrzehnte. Aber gibt es einen Punkt, an dem Treue und Wahrhaftigkeit in Egoismus umschlagen? Hätte etwas mehr verzeihlicher Pragmatismus unter den Bedingungen der Diktatur Vera und ihrer Familie nicht viele Leiden erspart? Schwere Frage. Und es zeichnet den Roman aus, dass er sie dringlich stellt, die Antwort aber den Lesern überlässt.
Wolfgang Schneider über Was Nina wusste, der neue Roman des israelischen Autors David Grossmann, wurde von Anne Birkenhauer ins Deutsche übersetzt und erscheint bei Hansa. Die Zitate stammen aus der Hörbuchfassung des Romans, erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg, gelesen von Julian Nachtmann und Maria Hartmann. Und das war das Lesenswert-Magazin. Informationen zu allen Büchern dieser Sendung gibt's im Netz unter swr2.de und auch in der swr2-App. Dort können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der US-amerikanischen Jazzsängerin Liz Wright und dem Album Grace. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Annette Skschydwo. Noch einen schönen Sonntag und lesen Sie wohl.
Drink from my spell.